Frauen und Männer erkranken an gewissen Krankheiten nicht gleich häufig. Und dieselbe Erkrankung kann bei Männern und Frauen unterschiedliche Symptome hervorrufen. Solche biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind zum Teil schon sehr lange bekannt, aber immer noch zu wenig erforscht. Man könnte sagen, die Patientin ist ein noch recht unbekanntes Wesen. Das führt dazu, dass gewisse Erkrankungen bei Frauen zu spät erkannt oder falsch therapiert werden und auch die Entwicklung von Medikamenten und Therapien berücksichtigt nicht beide Geschlechter in gleicher Weise. Warum ist das so? Und was bedeutet das für die medizinische Versorgung? Willkommen bei der Podcast-Reihe Daten, Diagnosen, Durchbrüche. Unser übergeordnetes Thema ist die Präzisionsmedizin. Heute geht es spezifisch um die Gendermedizin. Mein Name ist Beat Glocker, ich bin Mikrobiologe und Wissenschaftsjournalist. Heute diskutieren Susanne Wegener, sie ist Professorin für Neurologie an der Universität Zürich und leitende Ärztin am Universitätsspital Zürich. Das heißt, sie ist gleichermaßen in der Forschung, Lehre und im direkten Kontakt mit Patientinnen und Patienten engagiert. Ihre Spezialgebiete sind Schlaganfall, Kopfschmerzen, insbesondere Migräne. Und wie jedes Mal Frau Beatrice Beck-Schimmer, sie ist Professorin für Anästhesiologie an der Universität Zürich und Direktorin der Universitären Medizin Zürich, UMZH. Die UMZH, das ist das Netzwerk der Universität und der ETH in Zürich und der 4 universitären Spitäler des Kantons Zürich. Die Medizin will präziser werden, Beatrice Beck-Schimmer. Die Medizin will, um präziser zu werden, auch mehr verstehen über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezüglich der Erkrankung, der Häufigkeit, der Schwere. Können Sie uns Beispiele nennen, wo denn Frauen anders, schwerer, weniger oder unerkannter erkranken als Männer?
Ich spiele zwar Tennis, aber mir fällt da das Beispiel vom Fußball ein, wie 2021 an der EM Dänemark-Finnland Christian Eriksen zusammengebrochen ist und zum Glück wiederbelebt werden konnte, erfolgreich. Man weiß von großen Studien, vor allem auch aus Amerika, dass der plötzliche Herztod beim Sport mit mehr als 90% bei Männern beobachtet wird, im Gegensatz eben nur knapp 10% bei Frauen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also offenbar gibt es da ganz wesentliche Unterschiede. Und als Anästhesistin fällt mir natürlich vor allem der Schmerz nach einem Eingriff ein. Man weiß, dass die Frau mehr Schmerz erleidet. Also das ist zwar nicht meine Erfahrung, die ich mache. Ich komme aus einem Männerhaushalt. Da habe ich immer das Gefühl, das ist umgekehrt, aber das ist so.
Man also erleidet, meinen Sie, erträgt oder
also,
toleriert?
Also ausgeprägter, dass die Schmerzsymptomatik ausgeprägter ist. Vielleicht ist das so besser erklärt. Und man weiß das auch und kennt Daten aus Tiermodellen, die das dann eben erklären. Aber da gibt es auch ganz wesentliche Unterschiede, die dann natürlich auch Implikationen auf die Therapie haben.
Frau Wegener, Sie haben das Spezialgebiet unter anderem Schlaganfall. Neurologie ist Ihr Gebiet. Aus Ihrer Erfahrung, was ist da der Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Also es gibt eigentlich in jeder neurologischen Erkrankung Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Beim Schlaganfall ist es so, dass Frauen erst in einem späteren Alter betroffen sind. Sie sind eigentlich während der reproduktiven Phase geschützt durch den schützenden Effekt von den weiblichen Geschlechtshormonen und werden dann erst zu einer späteren Phase betroffen, wo sie aber viel vulnerabler sind und sich häufig nicht so gut erholen wie Männer. Man muss auch wissen, dass Frauen andere Ursachen für Schlaganfall haben, zum Beispiel das Vorhofflimmern, also eine Herzerkrankung ist viel häufiger bei Frauen eine Ursache für Schlaganfall. Und das sind Dinge, die wichtig sind für die Diagnostik und für die Behandlung, damit es nicht zu einem Schlaganfall-Rezidiv kommt. Also wir müssen eigentlich von Anfang an das Geschlecht auch mit berücksichtigen.
Müssen oder tun?
Wir tun es wahrscheinlich implizit, aber wir sollten es noch viel, viel stärker tun. Und ich denke, wir brauchen auch noch mehr Tools, damit wir die Dinge, die wir schon jetzt machen können, spezifischer und besser auf Männer, Frauen und alle Menschen anwenden.
Eine kleine Zwischenfrage. Schlaganfall haben Sie jetzt erwähnt. Was ist eigentlich der Unterschied? Schlaganfall, Hirnschlag, Streifung, im Schweizerdeutsch sagen wir auch Schlägli. Ist das alles dasselbe oder sind es unterschiedliche Dinge?
Also Schlaganfall oder Hirnschlag beschreibt eine Durchblutungsstörung vom Gehirn, die plötzlich ist. Das kann eine Durchblutungsstörung sein oder eine Hirnblutung. Und Schlägli bezeichnet meistens nur eine kurze Episode davon. Mhm. Aber das sind viele Begriffe für eine ähnliche Situation. Mit der Hirndurchblutung stimmt etwas nicht und es kommt völlig aus dem Nichts zum Auftreten von neurologischen Symptomen. Und das betrifft Männer und Frauen alle auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Lebenssituation sie sind. Was eben auch den sozialen oder den soziokulturellen Aspekt ausmacht.
Bevor wir auf die Gründe kommen, warum das bei Männern und Frauen anders ist, möchte ich noch zu Frau Beck-Schimmer gehen. Herzinfarkt ist ja auch etwas, was unterschiedlich ist bei Männern und bei Frauen. Können Sie beschreiben, wie ein Herzinfarkt für einen Mann ist und wie ein Herzinfarkt für eine Frau ist oder wie er empfunden wird?
Man weiß, dass eben die Symptome beim Mann und bei der Frau unterschiedlich sind. Und wir gehen natürlich immer vom Mann aus, klassischerweise Brustschmerz mit Ausstrahlung in Hals und in den Arm. Und bei der Frau äußert sich das zum Beispiel so, ein beginnender Herzinfarkt mit Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit da, dass man das eben nicht als klassischen Herzinfarkt oder beginnenden Herzinfarkt erkennt. Man muss immer bedenken, die Gendermedizin ist ja ein Querschnittsfach. Das betrifft ja nicht nur eben die Kardiologie oder die Neurologie oder die Anästhesiologie oder die Rheumatologie.
Genau, darum haben wir auch Expertinnen aus verschiedenen Fachgebieten dabei, das ist klar. Jetzt die Frage ist, warum ist das so, dass die Krankheiten oder verschiedene Krankheiten unterschiedlich sind bei Männern und Frauen? Gibt es Erklärungen? Frau Wegener.
Ja, also es gibt die biologischen Aspekte und es gibt die soziokulturellen Aspekte, also Sex und Gender. Und die biologischen, ich meine, wir sind einfach völlig verschieden aufgebaut. Wir haben unterschiedliche Genexpressionen. Zum Beispiel die Enzyme, die unsere Medikamente abbauen oder die Aufnahme aus dem Darm ist unterschiedlich, zum Beispiel bei Frauen langsamer als bei Männern. Wir scheiden unterschiedlich mit der Niere aus. Also es gibt einfach Unterschiede in unseren Organen und wie sie arbeiten.
Das wäre dann schon bei der Therapie.
Bei der Therapie wichtig oder zum Beispiel, wirken, ja. Zum Beispiel auch bei der Erkennung von einem Zustand, zum Beispiel kommt eine Frau mit Symptomen und das sind Nebenwirkungen von Medikamenten, das muss man vielleicht erst mal realisieren, dass die Dosis des Medikaments, die Frau nimmt, für sie zu hoch war, zum Beispiel. Und das kann daran liegen, an den genannten Gründen, und die sind eben nicht nur auf die Körpergröße zu normieren, sondern sind zusätzlich vorhanden. Und dann, finde ich, gibt es eben noch die wichtigen sozialen Gründe. Wie lebt die Frau zum Beispiel? Lebt sie alleine?
Sie haben es schon gesagt, das Soziokulturelle. Ja. Was ist ein soziokultureller Unterschied, der eine gewisse Krankheit anders auftreten oder anders wahrgenommen werden lässt?
Ja, zum Beispiel stellen Sie sich vor, jetzt für eine neurologische Erkrankung, zum Beispiel einen Schlaganfall, die mit einer Sprachstörung einhergeht. Natürlich, wenn, ich mache jetzt mal Stereotype, ein Mann in einem Business-Meeting plötzlich eine Sprachstörung hat, im Beruf wird das sofort erkannt. Vielleicht eine Frau, die gerade andere Tätigkeiten hat, wo sie nicht so viel spricht oder wo niemand da ist, weil sie alleine lebt und alt ist, erkennt das gar nicht so schnell. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass der Zustand später erkannt wird oder die Ernsthaftigkeit des Zustands später erkannt wird.
Aus Ihrem Fachbereich ist bekannt, dass Frauen seltener auf der Stroke-Unit landen, ja, in dieser Abteilung, wo eben Hirnschläge behandelt werden.
Ja, das ist interessant, weil insgesamt Frauen häufiger Schlaganfälle erleiden als Männer. Wir vermuten,
und weniger, aber,
sind aber weniger, ja, auf den spezialisierten Stroke-Units. Wir erforschen das zurzeit, und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Stroke-Units, und vermuten, dass das doch sehr viel mit dem Alter zu tun hat, weil Frauen eben älter sind und man sie daher vielleicht nicht dieser spezifischen Therapie zuführt. Vielleicht, weil man auch denkt, sie sind zu fragil, vielleicht, weil sie es nicht wünschen. Das muss man herausfinden.
Könnten auch Stereotypien bezüglich der Wahrnehmung auch eine Rolle spielen?
Also beim Schlaganfall, denke ich, ist das nicht so ein großes Problem. Ich glaube, die Symptome sind klar und da wird auch gut gehandelt. Da gibt es eher andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Schmerzerkrankungen, schon genannt, auch Kopfschmerzen, wo die Sache sich dann umgekehrt abspielt, wo dann eben Männer, weil sie vielleicht sich nicht eingestehen wollen, dass sie Schmerzen haben oder denken, das sei, es sollten sie nicht sagen, nicht medizinische Hilfe suchen. Und Frauen vielleicht schneller gute medizinische Hilfe bekommen, weil sie auch sagen, ich habe Schmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich brauche Hilfe. Also das Umgekehrte von dem Beispiel, was Sie genannt haben.
Ja, Beatrice Beckschieber, es gibt auch so ein Vorurteil, die Männergrippe heißt es, oder? Oh, wenn ein Mann eine Grippe hat, dann leidet er wahnsinnig. Heißt das, dass die harten Kerls eigentlich doch soziokulturell nicht so hart im Nehmen sind? Oder leiden Männer wirklich mehr an gewissen Krankheiten? Und bis jetzt haben wir immer darüber geredet, dass Frauen eigentlich eher im Nachteil sind. Gibt es auch das Umgekehrte?
Das ist eine sehr gute Frage. Eben, ich habe gesagt, die Schmerzempfindung ist, oder die Frau erfährt eigentlich in gewissen Situationen mehr Schmerz. Vielleicht hat es wirklich eben mit dieser Epigenetik zu tun, mit diesem Gender-Aspekt, Stereotypien. Da würde ich jetzt meinen, das wäre wahrscheinlich die Antwort auf diese nicht ganz einfache Frage.
Wenn wir von Soziokulturellen nochmals zurückkommen aufs Biologische, Sie haben es erwähnt, Frau Wegener, Medikamente wirken nicht bei jedem oder bei beiden Geschlechtern gleich. Sie haben die Ausscheidung erwähnt, Sie haben die Aufnahme in den Körper erwähnt. Bedeutet das nicht, dass Frauen heute oft falsch therapiert sind?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, dass Frauen heute oft falsch therapiert sind, weil wir leider den Aspekt Geschlecht nicht genügend berücksichtigen in unseren Medikamentenverordnungen. Da gibt es eine Verordnung. Man schaut natürlich schon, was wird vertragen, weil wir ja wissen, es ist nicht nur das individuelle Mann-Frau, sondern natürlich auch noch viele andere individuelle Faktoren. Und jeder verträgt Medikamente unterschiedlich. Aber es gibt große Studien, zum Beispiel so zu Herzinsuffizienzmedikamenten, ACE-Hämmern, wo völlig klar ist, dass die maximale Dosis, die eigentlich empfohlen wird für alle, bei den Männern gut funktioniert, bei den Frauen aber 60% ausreichen würden und wir uns mit den zusätzlichen Dosen eigentlich mehr Nebenwirkungen einkaufen. Das heißt, das ist nicht optimal und man müsste das eigentlich systematisch besser berücksichtigen.
Beatrice Beck-Schimmer, Direktorin der UMZH, Universitären Medizin Zürich. Jetzt reden wir sehr stark fokussiert auf Frauen und wir reden über Gendermedizin. Ist Gendermedizin einfach eine neue Art der Frauenmedizin?
Nein, ganz klar nicht. Die Gendermedizin ist ein Teil der Präzisionsmedizin. Und zwar, wenn man von Präzisionsmedizin oder personalisierter Medizin spricht, referenziert man immer auf Genetik, Entzündungswege, was immer auch, gewisse Pathways. Also ist man sehr im molekularen Bereich, oder? Aber etwas ganz Evidentes, nämlich, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau und man hier bereits eine Präzision herbeiführen könnte, das ist eben in der Vergangenheit vergessen gegangen. Und das ist das Problem, dass wir sehr viele Daten haben. Frau Wegener hat das gesagt. Wir haben Daten, die von Studien kommen, die vorwiegend bei Männern gemacht wurden oder bei männlichen Tieren, weil man eben diesen Zyklus umgehen wollte, was ja völlig falsch ist, weil wenn man es nachher anwendet, zum Beispiel das Medikament, da sind ja dann eben auch Frauen dabei.
Mhm. Und, was mit Zyklus meinen Sie jetzt nicht Entwicklungszyklus, sondern hormonelle Monatszyklus.
Ja, genau. Und ein gutes Beispiel ist ja der ganze Contergan-Skandal, oder?
Contergan-Skandal, das war ein Schlafmittel, nämlich, das auch an Schwangere abgegeben wurde und zu schweren körperlichen Missbildungen bei den Kindern geführt hat.
Genau.
Weil man es nicht an Schwangeren ausgetestet hat. Das war eigentlich die Geschichte.
Richtig, richtig. Und man hat Contergan eben nicht nur als Schlafmittel eingesetzt, sondern vor allem bei Schwangeren gegen diese Übelkeit, vor allem in der Frühschwangerschaft. Und da war es dann eben ganz fatal, das einzusetzen. Und das hat zu diesem Skandal geführt. Und das hat auch dazu geführt, dass man dann keine Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland oder auch über Deutschland, über die Grenze hinaus, dass man keine Studien mehr machen durfte mit Probandinnen.
Und aber es ist auch heute noch so, dass Medikamente vor allem männliche Tiere oder eben auch männliche Probanden, Menschen ausgeführt werden. Sie haben gesagt, das Hauptargument, das für männliche Probanden spricht, sei eben die hormonelle Schwankung. Wäre das einfach nicht zu aufwendig, jetzt noch eine Frau im ersten Viertel des Monats, im zweiten Viertel und so weiter, Frau Wegener,
ja, nein.
Zu schütteln. Das ist das Hauptargument, warum es nicht gemacht wird.
Ja, aber ich glaube, das ändert sich. Ich denke, das ist wirklich nicht mehr ein aktuelles Argument. Also bei den Tierversuchen, In-Vivo-Versuchen wissen wir, wenn wir dort an ein gutes Journal Arbeiten schicken mit rein männlichen Mäusen, bekommen wir das direkt zurück mit der Auflage, das doch bitte auch an weiblichen Mäusen zu machen. Das hat dazu geführt, dass die Forschenden jetzt von Anfang an mit gemischten Kohorten arbeiten. Und das ist so einfach. Und wenn man etwas findet, was relevant ist und was wirklich einen Unterschied macht, dann findet man das auch in beiden Gruppen. Wenn man Unterschiede sieht, ist das interessant und kann sie analysieren. Und ich glaube, das Verständnis davon, dass es wichtig ist, Frauen auch in klinische Studien einzuschließen, ist sehr stark, weil es zum Glück auch viel mediale Aufmerksamkeit hat.
Ja, ja.
Und ich komme nochmal zurück zur Präzisionsmedizin. Da gehören natürlich die Verarbeitung von Daten ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Thema, oder? Dass man versucht, möglichst viele Daten, eben Big Data zu haben, um nachher maschinelles Lernen zu implementieren und eben da zu sehen, ob man gewisse Algorithmen findet oder nicht. Und eben da ist es ganz wichtig, dass wir Daten haben, die sich auf sowohl den Mann wie die Frau beziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe. Einerseits, das ist toll, dass die Präzisionsmedizin jetzt da diesen Aufschwung erfährt, aber dass wir da wirklich umsichtig sind. Wir brauchen Evidenz, wir brauchen Daten, und um Evidenz zu schaffen, brauchen wir eben Daten, die sich auf beide Geschlechter beziehen.
Und hier könnt eben, das geht ja in unserem Podcast auch um große Datenmengen, Big Data, hier könnt ihr also die Informationstechnologie, die künstliche Intelligenz auch einen Vorteil bringen, um eben diesen Gender Gap, diesen Graben zwischen den Geschlechtern bezüglich Therapie- und Medikamentenentwicklung und Erkennen auszugleichen.
Aber nur, wenn man entsprechend die Daten einspeist ins System.
Das versteht sich von selbst. Beatrice Beck-Schemer, Ihre Mission ist ja, das zieht sich durch diesen Podcast eben, die Präzisionsmedizin. Vertiefen Sie das bitte. Wie wird die Medizin präziser, wenn wir mehr über diese Genderunterschiede, Sex- und Genderunterschiede in der Medizin wissen? Wie stellen Sie sich das vor? Was wird besser? Präziser.
Also wir haben das vorhin diskutiert. Das ist nicht so, dass die Frau ein um 10 Kilogramm leichterer Mann ist.
Das ist kein leichter Mann, das ist ein sehr schönes Wort, ja. Aber eigentlich, es scheint ja logisch. Oder wenn ich einen Mann und eine Frau nebeneinander stelle, sehe ich die Proportionen, Muskelgröße etc., das ist anders. Und erst jetzt, Frau Wegener, rückt das Thema in den Fokus der Medizin. Warum erst jetzt?
Ja, das ist Wahnsinn, oder? Also die Skandale und die schlechten Erfahrungen oder die haben sicher dazu beigetragen, dass man Frauen aus der Forschung herausgehalten hat. Und jetzt sieht man, Frauen sind zwar natürlich schützenswert, aber man muss eben für sie wirksame Medizin machen. Ich denke schon, dass das daher auch eine Geschichte hat.
Ich habe gelesen, in den 1990 wurde es zum ersten Mal beschrieben, dass Herzinfarkt bei Männern und Frauen anders aussieht in den USA. Das ist 34 Jahre her und trotzdem haben Sie beide vorher beklagt, es wird heute noch zu wenig erkannt. Es dünkt mich schon ein bisschen lange, für die Erkenntnis breit in der Medizin bekannt zu machen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich glaube, da kann Frau Professor Beck-Schemer mehr dazu sagen. Die Erkenntnis ist das eine, aber die Verbreitung, die Lehre, die Implementierung von dem Wissen im Alltag ist das andere. Und ich glaube, wir sind jetzt da, dass das gut vorangeht und dass mittlerweile auch jede Ärztin, jeder Arzt auf der Notfallstation, wenn eine Frau kommt, die nicht nur den klassischen Linksarmschmerz hat, dass sie auch einen Herzinfarkt haben kann, wenn sie Übelkeit hat und etwas untypische Symptome. Ich glaube, das kommt jetzt an, aber das Wissen muss man implementieren, das muss in die SOPs, das muss in die Universitäten, okay. Standard of Practice, ja. Also unsere Verhaltensvorgaben.
Ja. 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 Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Wir brauchen Evidenz. Mhm. Wir haben sehr schön gehört, wir können etwas implementieren, aber wir brauchen einfach Forschung. Und Forschung dauert sehr lange. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da nicht hudeln, sondern dass wir uns da wirklich auch die Zeit nehmen. Das hat sogar auch der Bund erkannt mit diesem nationalen Forschungsprogramm Gendermedizin. Das jetzt gerade läuft die Ausschreibung. Da sind 11 Millionen im Spiel. Das ist sehr wichtig. Eben, wir stehen wirklich ein dafür, dass Forschung betrieben wird, die genau solche Probleme angehen. Und zwar würde ich eben meinen, die ganzen Erkrankungen, die bei beiden Geschlechtern vorkommen, dass wir da versuchen zu schauen, gibt es Unterschiede? Das ist eben nicht immer nur zum Vorteil der Frau, sondern auch zum Vorteil des Mannes. Eine Depression zum Beispiel wird beim Mann sehr viel weniger häufig diagnostiziert oder vielleicht erst nach einer gewissen Zeit, weil die Depression beim Mann kann sich in Agitation, Aufgelöstheit, Aggressivität äußern. Bei der Frau ist das eher das Bild, was wir kennen, zieht sich zurück. Und deswegen ist da klar der Mann zum Beispiel im Nachteil. Mhm. Oder auch bei der Anorexie, bei der Magersucht. Die jungen Männer werden sehr viel später in einem späteren Stadium diagnostiziert im Vergleich zu einem Mädchen.
Also Ihr Plädoyer, die Medizin muss präziser werden für beide Geschlechter. Sie haben vorhin erwähnt, und damit wende ich mich wieder an Susanne Wegener, Sie sind in der Leitungsgruppe. Was will dieses nationale Forschungsprogramm?
Also dieses Forschungsprogramm möchte Wissen generieren eben und möchte Daten generieren, Wissen generieren, gute Forschung unterstützen. Also Forschung, die nicht nur beschreibt, dass es Lücken gibt, sondern Forschung, die diese Lücken füllt. Und zwar sowohl auf der biologischen Seite als auch auf der gesellschaftlichen Seite, auf der soziokulturellen Seite. Und es werden besonders auch interdisziplinäre Forschungsgesuche gewünscht. Und da freue ich mich sehr auf spannende Forschung. Und das soll Mittel schaffen, Wissen schaffen und auch Infrastrukturen, die Gendermedizin und die Präzisionsmedizin auch mittel- und langfristig stärken sollen.
Also interdisziplinär sagen, was wären jetzt so Disziplinen, die man verknüpfen müsste?
Soziologie zum Beispiel, Soziologie und Medizin.
Nicht nur rein Medizin.
Ja, unbedingt. Also zum Beispiel, wie messe ich Gender? Ganz spannend. Also wir wissen ja, es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Oder wie messe ich das? Was gibt es für Dimensionen? Was gibt es für unterschiedliches Verhalten, Kommunikation? Es gibt unendlich viele Beispiele.
Und wie wirkt sich dann das aufs
Krankheitsverhalten aus?
Müsste man, wenn man ja vom Krankheitsverhalten redet und vom soziokulturellen auch Bewusstsein, müsste man dann letztendlich auch Präventionskampagnen unter Umständen anders gestalten? Mädchen hält man anders vom Rauchen ab als Jungs?
Unbedingt. Absolut. Und das wäre sicher auch eine extrem wichtige Maßnahme, weil wir viele, insbesondere neurologische Erkrankungen, durch Prävention verhindern können.
Ja, auch da präziser werden in der Prävention. Beatrice Beck-Schimmer, Sie sind von der Universitären Medizin Zürich die Direktorin. Und da gibt es ja auch was Neues an der Universität. Es gibt eine neue Professur für Gendermedizin. Was erwarten Sie von diesem Lehrstuhl?
Also erstens mal bin ich natürlich sehr stolz, dass wir das geschafft haben, zusammen mit der medizinischen Fakultät innerhalb der Universität, dass wir diesen ersten Lehrstuhl in der Schweiz haben. Und es ist ganz klar, es gibt verschiedene Aufgaben, von denen wir erwarten, dass die neue Lehrstuhlinhaberin diese erfüllt. Ich glaube, das Erste ist, wir haben es immer wieder gehört und vorhin auch diskutiert, das ist wirklich die Forschung. Wir brauchen Evidenz und diese Evidenz bekommen wir eben nur durch Forschungsresultate. Und das bezieht sich einerseits auf die präklinische Forschung innerhalb eben Tierversuche, Zellversuche, klinische Forschung, epidemiologische Forschung. Das ist mal sehr wichtig und das bedeutet nicht, dass diese Lehrstuhlinhaberin alles selber machen muss, sondern sie soll wirklich andere Leute incentivieren. Dann geht es vor allem auch um Lehre, um Aus- und Weiterbildung. Also die Ausbildung ist ganz wichtig. Die angehenden Ärztinnen und Ärzte sollen diese Unterschiede kennen und entsprechend dann eben auch Patientinnen und Patienten behandeln können. Und da mache ich jetzt wieder, schließe ich den Kreis eben mit der Forschung. Wir brauchen Evidenz, damit die Ärztinnen und Ärzte überhaupt die Patientinnen und Patienten so behandeln können, oder? Wenn wir nicht wissen, was unterschiedlich ist und wieso etwas unterschiedlich ist und wie man eine Dosierung anpassen muss an das Geschlecht, können wir auch die Patientinnen und Patienten nicht adäquat behandeln.
Susanne Wegener, herzlichen Dank. Beatrice Beck-Schimmer, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.